Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.
Bevor wir heute starten, möchte ich Sie noch auf eine Petition hinweisen. Familien mit schwerstkranken oder schwerstbehinderten Kindern machen immer wieder die Erfahrung, dass sie sich die von fachkundigen Ärzten verordneten Hilfsmittel und Therapien bei den Krankenkassen mühsam erstreiten müssen. Dr. Carmen Lechleutner aus Pfaffenhofen hat deshalb eine Petition gestartet. Sie fordert unter anderem ein Ende der Infragestellung ärztlich eingeleiteter Therapien und Verordnungen durch die Kassen. Sie selbst ist Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizinerin. Und sie ist Mutter von 4 Kindern. Ihr jüngster Sohn ist 3 Jahre alt und aufgrund unklarer Hirnschäden schwerst behindert. Mehr Informationen zu den genauen Inhalten der Petition finden Sie unter dem Link unten in den Shownotes und auf unserer Website. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei der heutigen Episode.
Zu Gast sind Diana Raspe-Weihrauch und Katharina Bauer. Sie sind Kinderkrankenpflegerinnen und arbeiten im stationären Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Und ja, über diese ganz besondere Einrichtung wollen wir heute sprechen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass es endlich geklappt hat.
Genau, wir freuen uns auch.
Hallo. Ja, im November 2017 hat das erste und bisher ja auch einzige stationäre Kinderhospiz in Baden-Württemberg in Stuttgart in der Diemershalde die Türen geöffnet. Und ihr beide seid von Anfang an dabei. Mich würde als allererstes mal interessieren, wie reagieren die Menschen, wenn sie hören, dass ihr in einem Kinderhospiz arbeitet?
Also die erste Reaktion ist immer, oh Gott, wie hältst du das aus? Das ist so der Hauptsatz, den man hört. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, oder Respekt, dass du das kannst. Ich könnte das nicht. Und ja, die allgemeine Vorstellung ist natürlich immer noch, du kommst in ein Hospiz rein und bist eigentlich da zum Sterben, wie es ja so im Erwachsenenhospiz auch ist. Und das dann erstmal zu erklären, was eigentlich genau ein Kinderhospiz ist und was unsere Arbeit ist. Ja, aber es kann schon zum Crasher der Stimmung werden.
Das glaube ich. Ihr habt es gerade beide schon ein bisschen angesprochen. Es bestehen wirklich immer noch unglaublich viele Mythen und Vorurteile und Missverständnisse, wenn es um das Verständnis von dem Auftrag und der Aufgabe von stationären Kinderhospizen geht. Nicht nur in der allgemeinen Gesellschaft, sondern vor allem auch unter Familien, die ein schwerkrankes Kind haben. Was sind so, ihr habt es zwar schon ein bisschen angedeutet, aber was sind aus eurer Erfahrung so die größten Missverständnisse, wenn es darum geht?
Dass eben die Leute oft gar nicht wissen, dass sie auch zur Entlastung mit ihren lebensverkürzt erkrankten Kindern hier ins Kinderhospiz kommen dürfen. Die wissen oft gar nicht, dass die Krankenkasse das bezahlt. Und natürlich, wenn die Ärzte oder nee, oft die Kinderärzte sprechen das oft auch, glaube ich, gar nicht an, weil die das oft selber nicht wissen. Das ist dann der Moment, wo dann das ambulante Kinderhospiz auch mit eingeschalten wird, dass das dann oft der Weg ist, hier ins Stationäre zu gehen. Und dass eben das nicht nur ein Ort ist, zu dem man geht, um zu sterben, sondern eben auch um Entlastung zu erfahren.
Mhm. Mich würde noch interessieren, warum gibt es stationäre Kinderhospize, also gerade für die das vielleicht jetzt heute auch das erste Mal hören oder noch nicht genau wissen, was es ist. Was ist denn der Unterschied zu einer Kurzzeitpflege?
Also ich glaube, der Anspruch für eine Kurzzeitpflege ist nicht unbedingt, beziehungsweise die Voraussetzung, damit eine Kurzzeitpflege genehmigt wird, ist nicht gleich auch eine lebensverkürzte Erkrankung. Mhm. Also dass da unterschieden wird, wobei natürlich die Kinder, die zu uns gehen, gehen auch ganz oft in Kurzzeitpflege. Aber das ist einfach eine ganz andere Einrichtung und da gibt es auch gar nicht so viele Möglichkeiten, die Kinder unterzubringen zur Entlastung.
Ja, ja. Wer kann direkt zu euch kommen? Also wer ist eure Zielgruppe, beziehungsweise wer hat auch den Anspruch, bei euch unterzukommen?
Also es sind Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die eben alle eine lebensverkürzende Diagnose haben, die früher oder später an dieser Erkrankung versterben werden. Das können chronisch kranke Kinder sein, Kinder mit einer Stoffwechselstörung oder eben auch Kinder, die einen Unfall hatten und dadurch leider in eine palliative Situation gekommen sind. Genau, es können auch Familien zu uns kommen, wo das Kind auch schon verstorben ist. Die dürfen, können dann auch den Abschiedsraum nutzen und einfach die andere Atmosphäre mitnehmen, also andere Atmosphäre, auch die im Krankenhaus herrschen würde.
Was ich da auch immer noch ganz wichtig finde, ist, dass in den Köpfen der Leute oder auch der Familien oft noch drin ist, dass das Kind akut so schwer krank sein muss und nahe am Tod und am Sterben, bevor es überhaupt in ein stationäres Kinderhospiz kommen darf. Also, dass das gar nicht so richtig bekannt ist, dass es auch eine lange Begleitung sein kann, also ab Diagnosestellung einer, wie du es ja schon gesagt hast, lebensverkürzenden Erkrankung oder Behinderung. Und die Eltern, die Familien pflegen ihr Kind ja oft über viele, viele Jahre hinweg, was ja unglaublich anstrengend ist und kräftezehrend. Und dass eben auf diesem langen, anstrengenden Weg dann aber eben auch immer wieder das Kinderhospiz da ist, um einfach mal wieder Kraft zu tanken, auszuruhen und dann wieder gestärkt in den Alltag zurückzugehen, obwohl das Kind noch nicht akut so schwer krank ist, dass es in den nächsten Wochen auch versterben wird.
Ja, oftmals ist es auch einfach ein Prozess für die Eltern. Wir hatten hier das jetzt schon bei einigen Gästen, dass die Eltern am Anfang auch gesagt haben, oh Gott, Kinderhospiz. Also die hatten selber im Kopf irgendwie, mein Kind geht jetzt so beschissen, dass ich hierher kommen muss. Und es ist sehr faszinierend und auch berührend für mich, die Eltern auf dem Weg begleiten zu dürfen und zu können. Und vor allem auch dann im Nachhinein zu sehen, was für eine Entwicklung sie durchgemacht haben. Am Anfang mit, oh Gott, was mache ich, wenn mein Kind stirbt? Und dann so langsam auch diese Ablösung stattfindet, ja. Und dieses die Veränderung im Kopf der Eltern. Das ist wirklich auch oftmals sehr, sehr berührend. Und ja, einfach toll dann auch zu sehen, die Entwicklung. Und man muss auch immer sagen, auch bei Kindern mit Behinderungen, die können jederzeit in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Gerade die meisten Kinder oder Jugendliche haben ja mit Krampfanfällen dann zu tun. Und das ist oft so, dass auch ein Krampfanfall dann dazu führen kann, dass das Kind stirbt.
Ja.
Und von dem her muss man das auch immer wieder beachten oder im Hinterkopf behalten, dass auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die an für sich stabil sind, durch einen kleinen Infekt oder durch einen Anfall wirklich auch in eine lebensbedrohliche Situation kommen können.
Eben, und wie die Katja auch schon gesagt hat, ist das hier oft wirklich eine ganz tolle Entwicklung, wie die Eltern sich auch verändern von ich tue alles für mein Kind, dass es lebt, bis dahin, mein Kind darf aber auch seinen Weg gehen und genau den Weg, den das Kind letztendlich vorgibt und der dann auch gut ist für die Familien. Aber das ist einfach auch ein Prozess und ich denke, dazu dient Kinderhospiz auch, dass da diesbezüglich auch Gespräche geführt werden, was es auch für Wege einfach geben kann und nicht immer nur mit dem Ziel, das Leben zu erhalten, sondern eben auch andere Wege zu begleiten, die völlig in Ordnung sind.
Ja, das denke ich auch. Dass, also gerade am Anfang, wenn dann so eine Diagnose im Raum steht, ist ja so eine Anspannung da und so eine Angst und so eine Verkrampfung ja irgendwie auch und so ein Festhalten wollen vom Kind und alles richtig machen wollen und alles genauso machen, wie die Ärzte es gesagt haben. Und ja, und dann eben, wie ihr es gerade beschrieben habt, diesen Weg, diesen Prozess so zu gehen, irgendwann auch loszulassen, mit dem Kind zu sein, die Zeit zu genießen, die man hat, oder so viel, so mit Qualität zu füllen, wie es eben geht. Und ja, genau, aus dieser Verkrampfung und Festhalten hin zu diesem Loslassen. Und wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg und schauen, wie er sich ganz individuell bei uns entwickelt.
Ja, genau.
Schön, dass ihr da so nah dran seid und es auch immer wieder beobachten könnt, weil ich denke, bei euch sind ja auch immer wieder Familien, die regelmäßig kommen. Also das heißt, ihr begleitet diese Familien ja wirklich teilweise seit Ende 2017 gibt es euch. Ja. Und das ist ja dann auch, ihr begleitet sie ja wirklich immer über einen längeren Zeitraum. Und zu mir haben auch schon einige Familien gesagt, zu Kinderhospiz, das ist für uns wie nach Hause kommen.
Ja. Das den ist, Satz musste ich auch gerade denken.
Ja, das ist schön, jetzt kriege ich gerade Tränen.
ja, wirklich. Wir dürfen ein Stück weit in die Familien mit rein. Wir werden von den Familien mitgenommen, wir nehmen die Familien mit und gehen gemeinsam manchmal ein ganz kurzes Stück nur, manchmal ein längeres Stück gemeinsam. Und ja, man lässt immer wieder die Hand los. Und beim nächsten Aufenthalt ist die Hand wieder da.
Ja.
Und schönes das auch Bild. Über den Tod hinaus.
Ja. Genau, ich glaube, das ist auch wirklich das Besondere an so einer Kinderhospizarbeit, dass es nicht mit dem Tod endet, wie es halt eben in den Krankenhäusern ist, sondern dass es wirklich auch noch eine ganze Zeit über den Tod hinausgeht und wir hier ein Ort sein können, an den Eltern auch immer wieder zurückkehren dürfen.
Mhm. Ja. Ja. Wenn jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen diesen Beitrag hören und sich noch keine Gedanken über Kinderhospize gemacht haben oder auch was sie da erwartet, könnt ihr ein bisschen beschreiben? Also wenn eine Familie jetzt bei euch ankommt, was passiert? Also was erwartet sie?
Also wenn eine Familie zum ersten Mal hier ankommt, dann wird die natürlich unten von jemandem von uns abgeholt und dann hat man erstmal da die kurze Begegnung, indem man hier durchs Haus geht und auf Station geht und dann guckt man erstmal, was braucht jetzt erstmal das Kind oder der Jugendliche, was braucht die Familie und wenn man da eben erstmal die ersten Bedürfnisse gestillt hat, dann geht man ins Gespräch. Wir haben im Team hier Leute, die das eben fast ausschließlich im Grunde machen und die sind da auch echt schon Profis drin, die wichtigsten Dinge eben abzufragen, das Haus vorzustellen, was für Möglichkeiten gibt es hier. Ja, und dann fängt eigentlich das Kennenlernen an. Die kriegen ihr Zimmer gezeigt, dann je nachdem das Elternapartment oder eben auch, wir haben ja auch ein Zimmer, wo die Eltern mit dem Kind zusammen wohnen können. Und dann geht es los.
Also ihr als Pflegefachkräfte, ihr übernehmt ja dann die Versorgung und Pflege des erkrankten Kindes oder Jugendlichen. Welche Angebote gibt es sonst noch, wenn Familien zu euch kommen?
Also wir werden unterstützt durch unser pädagogisches Team, die auch kreative Angebote machen in Form von Morgenkreis oder einfach auch individuell auf das Kind abgestimmt sind. Dann kommt im Normalfall die Musiktherapeutin einmal in der Woche. Wir haben eine Kunsttherapeutin. Wir haben die Hundetherapie, das einmal in der Woche eine Auswahl an, ich weiß nicht, wie viele Hunden es sind. Jede Woche kommt ein anderer. Das ist auch immer eine ganz, ganz, ganz tolle Begegnung. Ja.
Genau, wir haben Angebote in Richtung Fußreflexzonenmassage, das sehr begehrt ist bei Eltern und Gästen, also und Kinder und Jugendliche, Babys eigentlich. finden das alle sehr schön.
Dann haben wir unsere zwei Physiotherapeutinnen, die regelmäßig unter der Woche kommen. Mhm. Wir haben eine Logopädin, die auch regelmäßig oder individuell auf Anfrage und Bedarf zu uns kommt.
Klar, und dann natürlich auch Freizeitangebote, die natürlich oft hauptsächlich von Geschwistern und Eltern wahrgenommen werden. Da gibt es alles Mögliche. Das ist jetzt ja alles leider stillgelegt, muss man sagen, durch Corona. Corona hat da schon viel kaputt gemacht, wo man echt sich wünscht, dass es bald wieder eine gewisse Normalität kommt. Also Ausflüge wie in die Wilhelma, Musicalabende, Theater, Kino, eigentlich alles. Also das ist, finde ich, sehr bedürfnisorientiert. Also je nachdem, wir haben auch manchmal Gäste, die eben auch mal ins Museum wollen oder so, während jetzt ein Baby nicht davon hat, ins Museum zu gehen. Also ich finde, da sind wir sehr vielfältig.
Ja. Wir haben auch im Haus dementsprechende Angebote. Wir haben ja ein kleines Bewegungsbad, was auch sehr oft und sehr gerne genutzt wird. Wir haben einen Kreativraum, wir haben einen Snuselenraum, wir haben ein Spielzimmer. Und da versuchen wir es uns jetzt einfach im Rahmen der Möglichkeiten, uns darin jetzt zu bewegen und das Beste aus der ganzen Situation, die momentan herrscht, zu machen.
Ja. Wir hatten auch viele positive Veränderungen, die Entwicklung im Haus jetzt durch Corona mit sich gebracht hat. Wir haben viele Räume noch gemütlicher gestaltet, weil man einfach jetzt mehr Ausweichmöglichkeiten braucht.
Schön.
Von daher, genau, ein bisschen was Positives haben wir auch draus gezogen.
Für alle, die zuhören und euch vielleicht so ein bisschen gedämpft hören, nur dass es jeder weiß, ihr sitzt nebeneinander im selben Raum und tragt FFP2-Masken. Das denke ich auch, bei euch hat sich der Alltag bestimmt ganz schön extrem verändert. Und also da habt ihr auch wirklich meinen größten Respekt und von vielen anderen bestimmt auch.
Danke. Ja, danke.
Ja, ich denke, da hat man schon jetzt ein gutes Bild bekommen, was es bei euch in normalen Zeiten, aber jetzt bestimmt auch an schönen und vor allem so individuellen Angeboten einfach gibt. Das finde ich so auch das Besondere am Hospizansatz, Kinderhospizansatz, dass es einfach rigoros bedürfnisorientiert ist und geschaut wird, was braucht jede einzelne Familie und dann nochmal unterteilt in, was braucht jedes einzelne Familienmitglied. Vom erkrankten Kind oder Jugendlichen über das Geschwisterkind, über die Mama, über den Papa, dass da einfach alles auf ganz vielen verschiedenen Ebenen von euch angeschaut wird und geguckt wird, wo sind die Ressourcen, wo sind Bedarfe, wo sind Belastungen, die man vielleicht irgendwie auch wieder, ja, also wo man ein bisschen Stärke aufbauen kann und auch zu gucken, wie schaffen wir das dann auch wieder im Alltag zu Hause. Und diesen ganzheitlichen Ansatz, der bei euch im Kinderhospiz so radikal, sage ich mal, gelebt wird, das ist schon wirklich was ganz Besonderes.
Ja, vor allem, wir sehen halt die Familie als Ganzes. Nicht genau. Nur das betroffene Kind, sondern eben auch dann das oder die Geschwisterkinder, die Eltern. Teilweise sind auch Großeltern ganz stark mit involviert. Und jeder hat ja aus seiner Sicht ein Päckchen zu tragen. Und dass dieses System Familie dann auch nicht auseinanderbricht in der Belastung, das muss man auch immer im Blick eben mit haben. Und wie du schon gesagt hattest, auch auf jeden individuell eingehen. Auf das betroffene Kind muss ich anders eingehen wie auf das Geschwisterkind. Eine Mama bearbeitet das Ganze auch anders, zum Beispiel wie ein Papa oder die Oma, die ganz, ganz stark mit involviert ist. Also da auch die Familie wirklich als ein Ganzes zu sehen, als Systemfamilie, das ist ganz arg wichtig.
Ja, ich finde auch ganz wichtig, dass man weiß, gerade weil du die Großeltern auch erwähnt hast, dass wir auch schon Großeltern hatten, die mit den Enkelkindern hier Zeit verbracht haben. Also auch das ist möglich. Es müssen nicht immer automatisch nur die Eltern sein. Oder wir hatten auch schon Freundinnen, die mit ihrer erkrankten Freundin hier Zeit verbracht haben. Das fand ich auch ganz schön.
Und eben, dass es auch die Möglichkeit gibt hier bei uns in Stuttgart, dass auch Familien wirklich sich eine Auszeit nehmen können und auch mit Vertrauen dann auch ihr erkranktes Kind bei uns lassen und als, ich sag mal, Familie mit dem Geschwisterkind mal in Urlaub fahren, weil sie sagen, sie brauchen mal die Zeit ganz, ganz individuell fürs Geschwisterkind, aber mit der Gewissheit eben, ihr krankes Kind oder ihr betroffenes Kind ist bei uns in guten Händen, dass die Eltern sich auch bewusst eine Auszeit nehmen können, weil das ist schon, wenn man jahrelang sein Kind pflegt, das geht schon ganz schön an die Belastungsgrenze oder kann die Belastungsgrenze führen.
Ja. Ich glaube, was halt auch so eine extreme Doppelbelastung ist, dass du als meistens sind es ja die Mütter, die Pflege dann auch übernehmen, dass die Pflege so unglaublich anstrengend ist auf lange Sicht und man wirklich in eine Belastung, wenn nicht sogar Überlastung kommt. Und auf der anderen Seite dann aber auch dieses extreme Expertenwissen über mein eigenes Kind und dann dieses Kind abzugeben an jemanden Fremden, den man nicht kennt, der jetzt diese Pflege übernehmen soll, die ich als Mutter über viele, viele Jahre teilweise ja schon professionalisiert habe und ganz genau weiß, nur am Blick oder auch an der Stimmung, einfach nur im Raum, irgendwie einen neuen Anfall, der jetzt vielleicht gleich bevorsteht, wahrzunehmen. Und das finde ich, also das stelle ich mir unglaublich belastend vor für Mütter, für Eltern. Auf der einen Seite diese Überlastung durch die lange Pflege und auf der anderen Seite dieses Vertrauen müssen und abgeben in fremde Hände und da diesen, ja, das muss ich auch erstmal können, so abzugeben. Deswegen denke ich, seid ihr da auch einfach sehr gefordert, dann auch dieses Vertrauensverhältnis dann auch aufzubauen, weil das geht ja bestimmt nicht von jetzt auf gleich. Also so stelle ich es mir zumindest vor, ich weiß es nicht.
Nee, das ist manchmal schon in eine Monate, jahrelange gemeinsames Gehen mit, ich bin ständig dabei und erzähl dir und erklär dir und zeig dir und dann auch im Positiven zu sehen, wie die Mütter oder die Eltern dann auch so langsam loslassen können und sich dann auch mal Zeit für sich nehmen, dann auch mal stundenweise teilweise nach Stuttgart zu gehen und von diesem stundenweise wird es dann auch mal, ich probiere es mal über Nacht bis hin dann, ich habe jetzt so viel Vertrauen in euch, ich fahre jetzt sogar weg. Mhm. Das ist aber oftmals in Monate, jahrelanger Prozess. Klar, die haben ihre Kinder, Jugendliche 24/7 bei sich. Da muss Vertrauen aufgebaut werden, ja, auf jeden Fall.
Das finde ich, glaube ich, auch nochmal so wichtig zu sagen, wie du es gerade beschrieben hast, dass Eltern, die den Beitrag hören, auch nicht denken, oh, wenn ich mich wirklich jetzt mal entscheiden sollte, in ein Kinderhospiz zu gehen, dann muss ich dann gleich alles loslassen und abgeben, sondern so wie du es gerade beschrieben hast, dass es auch so ein ganz langsamer, behutsamer Prozess sein kann. Und dann gibt es auch bestimmt Mamas, die sagen, hier, ich bin weg. Aber das ist jetzt auch in Ordnung.
Ja, absolut. Das finden wir auch. Das ist alles absolut in Ordnung. Das ist, den einen fällt es leichter. Die kennen es vielleicht auch schon, weil sie ambulant schon versorgt werden von der Kranken- oder Kinderkrankenpflege. Aber wie du schon gesagt hast, alles ist da völlig in Ordnung und völlig okay. Und das können wir auch mitgehen.
Ja. Ich finde, es wurde jetzt schon sehr, sehr deutlich, wie individuell der jeweiligen Situation angepasst ihr arbeitet und dass auf jedes einzelne Familienmitglied geschaut wird. Bei euch haben zu Nicht-Corona-Zeiten insgesamt 8 Familien Platz, also mit erkrankten Kind oder Jugendlichen, mit Geschwisterkinder, Eltern. Es ist ein Riesenhaus in Stuttgart. Ich kenne es ja selber. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue beeindruckt. Aber es muss natürlich auch ein unglaubliches Personal dahinter stecken. Wie viel seid ihr?
Also wenn das Haus wirklich voll belegt ist und wir reden jetzt von 8 Plätzen, die uns zur Verfügung stehen, arbeiten wir von der Pflege her im 4-4-3er-System, also 4 Pflegekräfte im Frühdienst, 4 Pflegekräfte im Spätdienst. Und 3 Pflegekräfte eben, die für die Nachtschicht dann da sind. Zusätzlich werden wir natürlich tatkräftig von unserem pädagogischen Team unterstützt. Wir haben 2 FSJlerinnen. Dann gibt es immer wieder Praktikantinnen, die eben vom pädagogischen Team aus uns unterstützen.
Ja, Schüler.
Genau, externe Schüler haben wir von den Kranken- bzw. Kinderkrankenpflegeschulen hier im Umkreis. Und natürlich auch, die dürfen wir nicht vergessen und die fehlen auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, sind unsere Ehrenamtlichen, die auch immer wieder kommen, die ja auch die Kinder auch jahrelang begleiten, zum Teil auch im ambulanten Bereich. Genau, die fallen leider momentan auch weg.
Ja, ja. Und auf der anderen Seite irgendwie auch schön zu merken, wie wichtig sie sind. Also weißt du, manchmal ist ja alles so natürlich, dass alles so da ist, was man so bisher hatte. Und jetzt einfach zu merken, was brauchen wir eigentlich wirklich, damit wir gut funktionieren und arbeiten können. Was ich auch noch ganz wichtig finde und was ich auch immer wieder von Familien höre, ist, dass sie sagen, es ist so schön, einfach auch bekocht zu werden.
Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also dass ihr ja auch da so eine tolle Hauswirtschaft im Hintergrund habt, die wirklich für alles sorgt, was man sich wünscht und tolles Essen und immer wieder selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und da bleibt kein Wunsch, glaube ich, unerfüllt.
Nee, das ist wahr. Also unsere Hauswirtschaft, die geht auch total individuell auf die Wünsche von den Gästen ein, auch wenn Intoleranzen vorliegen oder Unverträglichkeiten. Da gucken sie wirklich ganz, ganz arg drauf, kochen. Oft, wir haben ja auch ein multikulturelles Hauswirtschaftsteam und wenn da jeder aus seiner Kultur was einbringt, das schätzen hier ganz, ganz viele. Und das sind schon, ja, sind schon Engel da in der Hauswirtschaft.
Schön. Ich würde gern noch ein bisschen auf eine ganz andere Sache eingehen und zwar, also ich finde, es ist jetzt sehr schön vermittelt worden, finde ich. Also ich denke, wenn man es jetzt hört, den Beitrag hört, merkt man wirklich, wie viel Leben bei euch ist und wie viel, ja, wie bunt es einfach ist, wie viele Angebote, wie viele Möglichkeiten, eigentlich so ein bisschen wie Ferienlager. Ja. Aber wie geht es? Ich meine, auch wenn in dem Haus ganz viel Leben ist und Freude und Lachen, dennoch stehen ja auch die Themen Krankheit, Trauer, Sterben und Tod irgendwie doch immer im Raum. Wie geht ihr da auch als Team damit um, langfristig?
Also was wir jetzt so nach dieser Zeit, seit es das Kinderhospiz gibt, auch gelernt haben, ist, dass wir als Team uns natürlich ganz viel Halt geben und dass da Gespräche ganz wertvoll sind und Austausch und dass man da einfach immer dran bleibt, dass man nicht seine Päckchen so sehr mit nach Hause nimmt. Und was ich aber auch ganz interessant finde, was man in dem Zuge auch, finde ich, erwähnen muss, ist, natürlich ist es eben auch ein Haus, in dem gestorben werden kann. Okay. Und die Balance zu finden dann zwischen einer ganz großen Trauer, die eine Familie gerade empfindet, und ein fröhlich behindertes Kind, das durchs Wohnzimmer hüpft, das war für uns auch gerade in den ersten Monaten, finde ich, eine sehr große Herausforderung. Und dann aber auch die Rückmeldung zu kriegen, dass genau das aber auch okay ist, zu sehen, dass das Leben auch weitergeht. Das haben uns auch Großeltern mal ganz schön gespiegelt. Das war wohl sehr wertvoll, eben zu sehen, dass da Raum ist für Trauer und Verzweiflung und parallel dazu eben das Leben auch weitergeht. Also das ist schon... Ja, dass da die Balance zu finden, ist auch immer wieder eine Herausforderung.
Und zusätzlich zu dem haben wir, ich glaube, 6-mal im Jahr eine Supervision und eben auch regelmäßige Fallbesprechungen und Teambesprechungen, wo wir einfach auch sagen können, wie es uns dabei geht. Und ja, die empfinde ich auch immer als sehr, sehr wertvoll. Den Austausch eben, wie es Diana sagt, mit den Kollegen oder eben dann auch mal von professioneller Seite sieht es mal vielleicht aus dem Blickwinkel oder aus dem Blickwinkel. Das ist schon sehr wertvoll.
Also es hat auch dann wenn ich es richtig verstehe, ganz viel auch mit Selbstreflexion zu tun. Also auch zu gucken, wie geht es mir gerade, wie fühle ich gerade, was macht das mit mir?
Genau.
Also das ist, glaube ich, schon auch eine Fähigkeit, die ihr alle haben müsst, in Anführungszeichen, auch ganz klar mit sich zu sein und seine Emotionen und auch trennen zu können, was ist meins, was ist das andere, was triggert die Situation gerade jetzt in mir und aus meiner Biografie. Und ja, und toll, dass ihr da diese zum einen die Unterstützung intern durch euer eigenes Team und gleichzeitig eben auch extern durch die Supervisorin.
Manchmal schon eine Herausforderung, so diese Nähe und Distanz zu finden.
Ja. Das glaube ich. Ihr ganz persönlich, also wie weiß Diana und Katja, was sind eure eigenen Kraftquellen? Jetzt mal so ganz außerhalb von diesem Haus und dem Team und Susanne Haller als Supervisorin. Und
also meine Kraftquelle ist zum einen immer das Feedback von den Eltern zu bekommen. Einfach Feedback im Sinne von uns entlastet das so sehr, es hat uns so gut getan, wir haben uns hier super aufgefangen gefühlt, also auch gerade von Eltern, die ihre Kinder hier gehen lassen mussten, einfach diese Rückmeldung, dass wir so Gutes tun konnten, das gibt mir unheimlich Kraft, also davon schöpfe ich echt viel Kraft, dann natürlich aber auch von meinen freien Tagen, also ich glaube, das ist schon auch immer wieder ein Thema, ich arbeite 60% und manchmal braucht man einfach auch die Erholung und ich glaube, so eine 100% Kraft wie die Katja kommt da sicher schneller auch, aber das kann es auch selber gleich sagen, an ihre Grenzen, weil einfach nicht so viele freie Tage weg von der Arbeit da sind. Obwohl wir sicher alle, oder ich gehe einfach unglaublich gerne, komme ich immer wieder hierher und genauso tut mir aber auch die freie Zeit gut, in der man einfach wieder ganz andere Dinge tut.
Ja, also das, was Diana auch gesagt hat, die Rückmeldung von den Eltern oder einfach auch so diese Gespräche und sei es manchmal nur an der Kaffeemaschine, die geben einem unheimlich viel mit, finde ich auch. Dann klar auch der Austausch. Mir helfen ganz persönlich die Fallbesprechungen mit der Susanne Haller immer ganz arg weiter. Ja, und ansonsten muss man für sich schauen, wie weit kann man sich abgrenzen, was nehme ich mit. Es passiert natürlich schon das ein oder andere Mal, dass ich da auch ein Kind oder auch die Familie im Kopf mit heimnehme. Das endet dann nicht hier mit der Türe, sondern gedanklich ist man dann schon ein Stück weiter. Das ist ja auch, denke ich, je nachdem, wie man selber eine Verbindung oder eine Beziehung zu den jeweiligen Eltern oder Gästen hat. Ja, ansonsten, ja, ich gehe, wenn es die Zeit zulässt, ich bin 100%ig hier, raus zum Cashen und versuche dann irgendwie da so ein bisschen in Ausgleich zu finden.
Wenn jetzt jemand den Beitrag gehört hat und sich vorstellen kann, bei euch Gast zu werden, was sind die nächsten konkreten Schritte? Also wie kann man zu euch kommen?
Anrufen. Erstmal, wenn man jetzt noch nie in einem Kinderhospiz war, dann erfährt man einfach auch hier von unseren Pflegedienstleitungen ganz viel, was die nächsten Schritte sind. Wenn man das schon kennt, dann wissen die Familien ja auch genau, wo sie was beantragen müssen. Aber wirklich jederzeit einfach auch hier bei uns anrufen und fragen, was jetzt hier durch den Beitrag auch nicht ganz klar geworden ist oder ja.
Ja.
Ja. Passt. Manchmal geht dann auch der Kontakt durch die SAPV-Teams im Umkreis.
Stimmt, ja.
Oder eben durch Kinderärzte, die von uns wissen. Oder eben auch die Eltern sind ja zum Teil auch untereinander, miteinander verbunden, dass da auch ein Austausch stattfindet. Aber wie es Diana sagt, anrufen. Auch wenn es am Anfang, glaube ich, für viele eine ganz große Überwindung ist, anzurufen.
Ja. Da möchte ich auch nochmal jedem, die Hemmung nehmen, weil ich glaube, man wird bei euch immer mit einem offenen Ohr und freundlich begrüßt und man kann alle Fragen stellen, die man möchte und bekommt die dann auch beantwortet und jede Zeit, die man braucht, um seine Entscheidung dann finden und treffen zu können.
Ja.
Ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, wenn jetzt jemand ein bisschen Sorge hat, dass er das nicht finanzieren kann, nur noch mal an dieser Stelle das noch mal klar zu machen, es kommen keine Kosten auf die Familien zu, ist das richtig?
Ja. Also wird von den Krankenkassen wird eine Kostenübernahme, die übernehmen die Kosten für das betroffene Kind. Die Eltern müssten im Normalfall den Aufenthalt selber bezahlen, was aber in der Regel in den ganzen Kinderhospizen in Deutschland nicht so ist, weil das eben durch Spenden finanziert wird. Somit haben die Eltern keine zusätzlichen finanziellen Belastungen oder die Sorge, dass sie da irgendwie noch was finanzieren müssen. Also wenn sie hierher kommen und die Krankenkasse den Aufenthalt genehmigt haben, kommen auf die Eltern, soweit ich weiß, keine weiteren Kosten mehr auf sie zu.
Ja, zum Schluss würde mich noch interessieren, eine Frage. Welcher Teil einer Schicht liebt ihr am meisten und warum?
Also ich bin, obwohl ich das frühe Aufstehen überhaupt gar nicht abhaben kann, bin ich gern im Frühdienst.
Was heißt früh aufstehen für dich?
Also mein Wecker klingelt, wenn ich Frühdienst habe, um 4.30 Uhr.
Respekt.
Und 6.30 Uhr ist ja Schichtbeginn. Aber ich finde, ja, im Frühdienst, das ist so meine Schicht, die ich gerne habe und auch gerne arbeite. Wobei Spät- und Nachtdienst hat auch was. Also das ist je nachdem. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann Frühdienst.
Ich finde es jetzt auch gar nicht so einfach, das zu beantworten. Also klar, außer man teilt es jetzt so in Schichten auf, weil wir arbeiten ja sehr individuell. Das heißt, es kann gut sein, ich fange morgens um 8 gleich an und mit der Versorgung eines Kindes oder eines Jugendlichen. Und genauso kann es sein, das fängt erst mittags an, weil der oder diejenige einfach so lange schläft. Und so kann es eben auch sein mit Baden und unser Bewegungsbad. Das kann vormittags stattfinden und das kann genauso gut auch nachmittags stattfinden. Insofern haben sicherlich beide Schichten ihre Besonderheiten, ganz egal, ja, ob man jetzt früh anfängt oder spät, weil wir jetzt nicht wie im Krankenhaus nach so einem Schema arbeiten.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, jeder hat jetzt einen guten Einblick bekommen, was ein stationäres Kinderhospiz ist und was es nicht ist, okay. Vor allem auch.
Ja.
Und ich werde alle Links auch zu eurem Haus und ja, überall, wo man die Infos findet, unten aufführen und verlinken direkt. Und jeder, der Fragen hat, kann, wie ihr es vorhin gesagt habt, sich direkt bei euch melden im Kinderhospiz oder auch bei mir anrufen. Und ich leite dann alles weiter und jeden weiter an die Stelle. Super. Vielen Dank. Dann bleibt gesund und bis zum nächsten Mal dann.
Ja, danke.
Tschüss.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.